Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der, wenn er denn eine größere Verbindung zum Küstenkanal hätte, am Samstag durchaus gute Chancen auf einen Kaderplatz als Feldspieler beim SSV Jeddelo gehabt hätte. Der stattdessen aber lieber den dritten Derby-Sieg dieser Saison des VfB Oldenburg nach dem Auswärtsspiel in Meppen und dem Heimsieg gegen Kickers Emden gefeiert hat. Henning Menke, hi Henning.
Moin Lars, grüß dich. Ich hätte mich durchaus auf die Bank beim SSV gesetzt.
Torwarttrikot oder Feldspielertrikot? Was wäre dir lieber gewesen?
Ja, für den SSV wäre wahrscheinlich ein Torwarttrikot besser gewesen. Aber für mich wäre besser gewesen, überhaupt auf der Bank zu sitzen. Da hätte ich von dem Spiel mehr gesehen als über den Stream, weil der Nebel ja doch dicht gewesen ist.
Ja, du hattest das letzte Woche schon angedeutet. Du konntest es diesmal nur am Stream sehen. Ich war live vor Ort. Ich muss sagen, ich habe mir den Stream natürlich auch im Nachhinein nochmal beziehungsweise die Highlights angeguckt. Vor Ort, finde ich, war die Sicht gut. Im Stream, wirkte es schon reichlich neblig.
Ja, lieber so als andersrum, du musst es ja auch berichten, auch Live-Ticker schreiben. Nein, ich fühlte mich die ganze Zeit erinnert an, ich glaube es war 1999, Hertha gegen Barcelona. Da gab es mal so ein Champions-League-Spiel im Olympiastadion, und was ich logischerweise auch nur am Fernseher gesehen habe. Da konnte man aber auch überhaupt nichts sehen vom Ball. Das war so ein bisschen Champions-League-Feeling am Kanal.
Gab es da noch einen roten Ball?
Das habe ich gerade überlegt. Ich glaube, das war diese Nike-gelbe Bällezeit.
Ah, ja.
Das weiß ich aber nicht mehr. Hertha ist nicht so meins.
Dass es diese Schneespiele heutzutage kaum noch gibt durch die Rasenheizung, das ist ein Verlust.
Das war wahnsinnig gut. Ja, die roten Bälle, die immer so ein bisschen nach Gummi aussahen und auch nur die frei geschaufelten Linien und alles andere. Schade, heute heult man wegen allem rum. Früher ging es auch.
Ja, wobei, wenn man dann das Spiel auf Schnee verloren hat, dann war natürlich der Blatt schuld.
Ja, definitiv, ist ja auch gut. Also man erinnert sich nur an St. Pauli gegen Werder Bremen, wirklich auf Eis im DFB-Pokal, wo Miroslav Klose kurz vor der WM 2006 noch verletzt ausgewechselt werden musste, und da waren ganz viele Hoffnungen auf einmal zunichte. Also vielleicht ist die Rasenheizung doch ganz gut.
Ob der Platz schuld war bei der teilweise fahrlässigen Chancenverwertung des VfB in der zweiten Halbzeit am Samstag in Jeddelo, darüber werden wir heute sprechen. Die gute Nachricht erstmal vorweg, der VfB hat das Derby gewonnen, 1-0 am Küstenkanal.
Ja, das Nachbarschafts-Duell verdient 1-0 gewonnen.
Ja, ich habe deinen Wink verstanden. Ich ziehe das durch, Henning. Ich ziehe das durch mit dem Derby. Ja, wir wollen natürlich heute in die Analyse zum VfB gehen, aber wir müssen kurz über das Personal in Jeddelo sprechen. Deswegen habe ich diese Einleitung gewählt. Die haben wirklich eine gute Startelf auf dem Platz gehabt, aber danach wurde es ganz, ganz dünn. Ture Fengler, eigentlich Torwart, saß als Feldspieler auf der Bank. Jakob Bertram, jedem etwas älteren Fan des VfB Oldenburg auf jeden Fall noch ein Begriff, stand mit seinen 44-jährigen Jahren mit im Kader. Henning, ja, hattest du kurz Sorgen, dass der nochmal kommt in der 80. und dem VfB einen einschenkt?
Ja, ich hatte Sorge, dass er nochmal kommt und vielleicht einen umtritt, weil er ein bisschen langsam geworden ist. Das könnte sein. Ja, also das muss man sagen, im Gegenteil dazu hat der VfB zum ersten Mal mit einer vollbesetzten Bank ohne jeden A-Jugendspieler gespielt. Also das waren schon unterschiedliche Voraussetzungen. Dieses mit dem, ich setze nochmal einen Spieler auf die Bank oder der Torwart hat ein Spielertrikot an, das hat mich ein bisschen an die EM 96 erinnert. Da hat Berti Vogt dann Oliver Kahn und Oliver Reck auch Spielertrikots gegeben, die eigentlich die Ersatztorhüter waren, weil die Lage so angespannt war. Ja, das war schwierig für den SV Jeddelo, und dafür haben sie es ja in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht.
Ihr merkt schon, Henning eröffnet hier die Folge der 90er Jahre.
Ich bin hängen geblieben, absolut.
Nein, das war schon wirklich außergewöhnlich dünn auf der Bank. Ich habe kurz vorm Anpfiff, unser Presseplätzchen ist relativ nah an der Jeddeloer Bank, noch kurz Olaf Blanke zugerufen, warum er denn kein Trikot anhat.
Ja,
wenn Jakob Bertram mit dem Kader ist, dann hätte er ja auch noch mal eins überstreifen können. Olaf war auch sauer. Olaf hat gesagt, er hat sich die ganze Woche angeboten, dass er das Trikot nicht anhat. Versteht er nicht. Und er meinte vor dem Spiel, wenn das hier heute schief geht, dann haben wir am Montag eine Trainerdiskussion.
Okay, also bei Olaf Blanke hätte ich gedacht, er ist wirklich noch für einen gut da vorne drin.
Wir reden über ein theoretisches Szenario, aber bei 0-1 ihn nochmal in der 85. für die langen Bälle reinstellen, hätte durchaus vielleicht Sinn machen können.
Man sagt, er weiß, wo das Tor steht.
Ja, und sei es nur den Körper reindrängeln. Ja, wir sprechen aber natürlich viel ausführlicher über das VfB-Personal und da fällt erstmal bei der Startaufstellung auf, ein Wechsel, Drilon Demai wieder rein, Julian Boccaccio raus, da kam mir so ein bisschen in den Sinn, ja, Kampfspiel, Jeddelo, schlechter Platz, eher den Zweikämpfer als den Techniker reinstellen.
Ja, ist auch mein Gedanke gewesen, zumal ich glaube, dass Boccaccio auch bei 4 gelben Karten steht, wenn ich das richtig weiß.
Die gelben Kartenstatistik, die habe ich, da bist du mir wie um Meilen voraus.
Ist nur eine Vermutung. Ich bin diese Saison sehr fahrig, was die Karten angeht. irgendwie uneindeutig für mich. Wir wissen nicht, was die Überlegungen des Trainers da gewesen sind, aber ich habe das so empfunden, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das wäre an dem Abend, wobei Abend war es gar nicht, es war schon dunkel, aber.
Ja, es wirkte wie ein Abend.
Ja, genau. An dem Nachmittag da im Nebel, auf dem Platz, war es, glaube ich, eher ein Demai-Spiel. Und das hat dann spätestens die zweite Halbzeit auch gezeigt, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist.
Trotzdem überraschend dann für mich, also den Wechsel finde ich, ja, haben wir schon drüber gesprochen, hat Dario auch schon häufiger mal auswärts gemacht, der ist nachvollziehbar überraschend, dann nicht mal eine einzige Minute für Julian.
Ja, vielleicht hat es das Spiel nicht hergegeben, also wir sind ja noch nicht bei der zweiten Halbzeit, das machen wir gleich, aber dann lief es ja wirklich offensiv gut, also was wollte man da verbessern bis auf den Abschluss, Demai hat das gut gemacht, vielleicht ist Boccaccio auch einfach jemand, wo du sagst, auf dem Rasen vertritt er sich mal, das riskieren wir lieber nicht und wir haben hier am Tisch schon oft gesagt, er ist eigentlich unersetzbar, weil er einfach so geniale Momente hat. Genauso hat er in jedem Spiel aber auch mal immer einen Zweikampf als letzter Mann, einen Fehlpass an der Mittellinie und so weiter und so fort. Das war Dario vielleicht in dem Spiel zu unsicher und am Ende gibt ihm das Ergebnis recht, alles richtig gemacht.
Das ist richtig. Überrascht bin ich trotzdem. Du hast jetzt zweimal Demai genannt, der hätte natürlich auch Taritas zum Beispiel dann nochmal wechseln können. Das ist auch ein adäquater Tausch möglich.
Auf jeden Fall. Ich denke aber auf die ganze Mannschaft gesehen, dass Dario so viel wechselt, diesmal war es jetzt insgesamt nur ein Startelfwechsel, aber grundsätzlich, wen er alles bringt, auch wenn Leute in der Hinterhand schon wieder fit sind, dann spielt trotzdem mal ein Heidinai und so weiter. Das finde ich mittlerweile bemerkenswert. Wir kommen immer noch so ein bisschen aus der Phase so viele Verletzte. Das ist nicht nur diese Saison so, das war die Jahre vorher noch extremer. Und jetzt scheinen wir einen Kader zu haben, wo du relativ problemlos einfach Spieler ersetzen kannst, auch weil die ersten 17 Spiele schon Erfahrung und Leistung gebracht haben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die letzten 17 Spiele.
Ja, wenn man sich die 5 Einwechslungen mal anguckt, bevor wir auf den Spielverlauf dann eingehen, Utuali für Faklam, das ist so der Standardwechsel vorne im Angriff. Pepschi ist reingekommen, der eine tragende Rolle bis jetzt in dieser Saison einnimmt. Ja. Nico Kniestock ist erst in der 88. Minute eingewechselt worden. Nick Otto als jemand, der Stammspielerpotenzial hat, in der 85. eingewechselt. Und Lino Schäfer in der 76. Das sind 5 Namen, die kann man mal bringen.
Die kann man mal bringen, die könnten auch alle in der Startelf stehen. Bei Lino Schäfer freut es mich, dass er offenkundig jetzt ganz wieder fit war. War ja auch kurzzeitig raus, 2 ja. Spiele, glaube ich.
Ja.
Ja, das ist also gerade wirklich ein Luxusproblem und es wird ja in den nächsten Wochen und Monaten, so Gott will, auch noch besser werden, dass die Verteidiger Adam und Ado Bodem wiederkommen. Von daher sieht das personell beim VfB Oldenburg im Augenblick so rosig aus wie lange nicht mehr.
Ja, also dein Wort in Gottes Ohren, aber nur 2 Ausfälle, klar kommen Adam und Ado Bodem irgendwann zurück, aber nur 2 Ausfälle zu haben ist wirklich eine gute Situation insgesamt, dann kommen sie irgendwann zurück, dann sind aber vielleicht andere wieder weg. Also ja. Der Kader, der jetzt da steht, ist stark, der hat eine Breite.
Total. Und was man aber nie vergessen darf, es gibt ja auch noch Patrick Möschel und der ja eigentlich der Kapitän dieser Mannschaft ist. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, dass der Vize und der, wie nennt man das, Vize-Kapitän die Binde haben. Aber der ist eigentlich der Kapitän, der ja komplett raus ist im Augenblick. Und selbst den kannst du ja mittlerweile komplett sportlich ersetzen. Das ist wirklich eine Situation, die wir lange nicht gehabt haben.
Gehen mal rein ins Spiel. Da muss man sagen, rein ins Spiel ist dann doch deutlich besser der SSV Jeddelo gekommen. Da ist mit vielen giftigen Zweikämpfen, nenne ich es jetzt mal, dem VfB so ein wenig den Schneid abgekauft. Ich würde es nicht zu krass formulieren, aber Jeddelo war schon die bessere Mannschaft in der Anfangsphase und auch auf die erste Halbzeit gesehen.
Ja, davon abgesehen, dass ich hier am Tisch schon öfter Geld bezahlt habe für die Bezeichnung Schneid abgekauft.
Ja, ist okay.
Aber du hast recht, Jeddelo ist das Spiel so angegangen, wie man das erwarten sollte, so ein Spiel anzugeben. Das heißt nicht, dass der VfB jetzt irgendwie einen Schritt zu wenig gemacht hat, das habe ich ganz am Anfang nicht so erlebt. Aber Jeddelo ist bissig und giftig da gewesen von Anfang an. Es wird dann auch sehr, sehr schnell die bessere Mannschaft. Und da wirkte das am Anfang so, dass es so ein Spiel in Jeddelo wird, wie es halt immer in Jeddelo ist, für den VfB Oldenburg nämlich ziemlich eklig und ziemlich schwer zu gewinnen. Und das hat sich dann ja auch herausgestellt, dass es so geworden ist.
Platz natürlich relativ tief, der Nebel war da, wobei der definitiv die Spieler nicht eingeschränkt hat. Ja, Jeddelo kommt durch Kanoski in der 4. Minute direkt zu einem Abschluss nach einer Ecke ans Außennetz, da wäre Johnny aber da gewesen. Größte Chance dann direkt in der 7. Minute, auch wieder eine Ecke. Die wird verlängert auf den zweiten Pfosten und Gramberg kommt an den Ball und der segelt sehr knapp hinten am langen Pfosten vorbei. Da muss man sagen, der hätte genauso gut reingehen können hinten. Das war dann schon Glück aus Oldenburger Sicht.
Hauchzart und wir wissen nicht, wie das Spiel dann läuft. Und wo du das gerade sagst, auch wieder eine Ecke. Also die ersten 17 Spiele der Saison plus vielleicht den Pokal ist tatsächlich Ecken. Das ist ein Thema beim VfB, ne? Hinten immer Probleme.
Eins der wenigen. Ja. Problemthemen. Ich würde schon, also ich habe das letztens irgendwann auch mal geschrieben gehabt, das war aber vom vorletzten Spiel, glaube ich, dass 7 der letzten 8 oder 9 Tore sind mindestens mal direkt nach einer Standardsituation oder im Anschluss an eine Standardsituation gefallen.
Ja, absolute Schwäche, nicht nur defensiv, auch offensiv, kommt aus Ecken meiner Erinnerung nach nicht ganz so viel zustande über die ganze Halbserie gesehen. Weiß ich nicht. Ich denke immer, wir haben ja nun beide auf etwas niedrigerem Niveau nur Fußball gespielt. Ich wundere mich immer. Also
du besonders.
Ich besonders, ich noch ein paar Ligen unter. Also ich habe 9. Liga gespielt, 9. Liga. Allerdings ist die 9. Liga, in der ich gespielt habe, wäre nach dem jetzigen Ligensystem die 8. Liga.
Ja.
Also das, weil da gab es noch die Bezirksklasse damals zwischengeschaltet, die es ja schon seit Jahren nicht mehr gibt. So, das zu uns. Was ich nur sagen wollte, ich wundere mich immer, dass man das Defensivverhalten bei Ecken offenkundig so schlecht trainieren kann. Also die Aufgaben sind ja völlig klar. Das kann ja kein Hexenwerk sein, da Leute zu verteidigen.
Da ist halt aber auch noch ein Gegner, der sich was ausgedacht hat, ne?
Naja, ich habe das Prinzip des Sports schon verstanden. Es wundert mich trotzdem. Gerade wenn du so eine gute Mannschaft hast, wie der VfB Oldenburg ist und auch gute Verteidiger hast und also von Zweikampf verstehen wir eigentlich was. Aber das ist wirklich ein Punkt, wo du sagst, die ersten 17 Spiele waren unterm Strich wirklich fantastisch. Aber da ist was, also wenn einem über Weihnachten langweilig werden sollte, da hat man noch was, worüber man nachdenken kann.
Ja, wobei ich finde, der VfB hat jetzt als Beispiel ja körperlich gesehen nicht die Rieseninnenverteidigung mit Marc Schröder und Leon Deichmann, ne?
Die sind jetzt. Ist das nur Körpergröße?
Ja, nein, natürlich ist das nicht nur Körpergröße, aber das macht schon ein bisschen was her. Also Mats Faklam ist ja zum Beispiel als großer Stürmer klassischerweise auch der Spieler, der so Richtung ersten Pfosten im Raum steht in der Defensive und schon mal versucht, den Ball rauszuköpfen. Wenn du davon natürlich noch 2, 3 mehr in der Startelf hast, das macht schon was her. Natürlich ist es nicht nur Körpergröße, aber dieses Runterpflücken von hohen Bällen, da bringen dir 10 Zentimeter schon mal einen Vorteil, ne?
Das ist so, und ich glaube auch, je tiefer du in einer Liga spielst, umso wichtiger ist noch das Körperliche. Es wird in der Regionalliga noch wichtiger sein als in der Bundesliga, weil da die Ausbildung der Spieler einfach auch eine andere ist. Hast du recht.
Und auch die Sechser, wenn ich da nochmal eben drauf eingehe, sind ja auch häufiger mal Brecher, körperlich stark. Das haben wir beim VfB Hofrogge, wir haben Nick Otto, wir haben theoretisch auch Boccaccio, den man zurückziehen könnte, oder Taritas. Das sind jetzt alles keine Kopfballungeheuer, deswegen finde ich, ist es schon ein wenig nachvollziehbar oder zumindest, man könnte ein wenig argumentieren, warum da eine kleine Schwäche vorhanden ist.
Das heißt, wenn du jetzt kurz vor Weihnachten.
Also Anwar Adam zum Beispiel, der könnte schon mal was hermachen bei gegnerischen Standards
mit seinem
Körper.
Genau. Aber das heißt, kurz vor Weihnachten, wenn du dann deinen Kommentar schreibst über die Hinrunde oder die Spiele, die bis dahin gespielt sind, dann forderst du einen großen Innenverteidiger für den VfB Oldenburg.
Oder anders formuliert, wenn ich dich hier im Podcast wieder darauf anspreche, wen du dir dann wünschst im Wintertransferfenster, dann wirst du wieder über einen Sechser sprechen und dann werde ich sagen, der muss groß sein.
Okay. Darauf können wir uns einigen.
Ja, schauen wir mal. Also, das war wirklich ein starker Start von Jeddelo, die auch weiterhin irgendwo die bessere Mannschaft waren in der ersten Halbzeit, ohne dann größere Torchancen noch zu haben. Max Wegner hat noch einmal aus der Entfernung geschossen, aber letztlich ungefährlich.
Aber sie spielen das auch mit einem Selbstverständnis, ne?
Ja,
wir stehen hier gerade
eine gute Mannschaft.
Ja, das ist eine gute Mannschaft. Die erste Elf ist auf jeden Fall eine wirklich gute Regionalliga-Mannschaft. Wir stehen hier gerade an demselben Tisch, an dem wir vor einer Woche mit Max Meek dann gesessen haben. Max Wegner vom SSV Jeddelo, der das auch ausgestrahlt hat. Und der natürlich auch so ein Typ ist, der sagt, klar, wollen wir das gewinnen? Und warum sollen wir hier irgendwie uns klein machen? Aber so spielt die Mannschaft auch.
Ja, aber auch diese Haltung, die er hatte, wir wollen jetzt nicht den Rest der Saison um die goldene Ananas spielen, sondern wir wollen so lange wie möglich oben drin bleiben. Das ist doch, ja, absolut nachvollziehbar. Der VfB hatte dann eine gute Chance, war ehrlicherweise mehr so ein bisschen ein Zufallsprodukt. Langer Ball, den, ich glaube, von Aschwege war es, von Jeddelo unterschätzt. Und Lubongo kommt zum Lupfer. macht das ganz gut, lupft über Moritz Onken, weil er muss im steilen Winkel lupfen, weil viel mehr Platz ist nicht da. Genau. Der wäre reingefallen, war dann aber doch so lange unterwegs, dass Gazi Siala den relativ problemlos kurz vor der Linie rausgeköpft hat.
Genau, Gazi, wie immer, ein solides Spiel, ne? Macht das gut. Auf der anderen Seite
finde ich ein super zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette.
Definitiv, sieht ja mittlerweile auch Schmuck aus mit dem Bart und so. Also ich, gute Entwicklung. Jetzt war jetzt Augenzwinkern, ne? Das könnt ihr
hören. Und das nicht nur im Gesicht.
Ja. So, jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, wir sind ja hier für den Sport zuständig, das war eine Chance für den VfB Oldenburg, du sagst es richtig, aber im Grunde, du hast in der Anmoderation gesagt, ich hätte mir auch noch ein Trikot anziehen können, also den hätten wir beide auch von der Linie geköpft, ne?
Ja.
Das war jetzt kein Riesending.
Nein, er hatte genug Zeit, dahin zu laufen, zu gucken, wie der Ball fliegt und seinen Kopf zu positionieren. So, das war es dann aber auch schon mit der Oldenburger Chancenherrlichkeit in der ersten Halbzeit. Insgesamt, ja, 0-0, mit dem der VfB zufriedener sein konnte als Jeddelo zur Pause. Und dann hat sich das Blatt aber stark verändert in den zweiten 45 Minuten, und zwar wirklich von Beginn an. War es dann quasi ein Spiel auf ein Tor, was mich schon überrascht hat, dass es so gekippt ist. Klar, dass der VfB sich steigern kann, wissen wir alle. Dass Jeddelo dann aber gar nicht mehr nach vorne gekommen ist, war dann für mich schon überraschend. Und es begann der Oldenburger Chancenwucher. Jetzt sind wir beim Thema, wir gehen gleich auf die einzelnen Szenen ein. Jetzt sind wir beim Thema, wir haben schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn man sich die Szenen so schön herausspielt, dann kann der Platz ja nicht so katastrophal sein, dass man dann im Abschluss jedes Mal den Ball nicht trifft.
Ja, du hast mich darauf hingewiesen, klug wie du bist. Also das Argument ist einfach tot. Wenn du einfach dir so viele Chancen herausspielst auf diesem Platz, dann muss es für den letzten Schuss eigentlich auch noch reichen.
Ja, eigentlich ja. Also es geht los in der 47. Minute. Ich glaube, Demal war es, der von links schießt. Onken hält den Ball, prallt ab. Brandt legt nochmal quer und ich glaube, Mats Wackler, ja, kommt nicht richtig hinter den Ball, spielt den Ball auf jeden Fall ohne Tempo in die Arme von Moritz Onken aus wenigen Metern.
Ja, und der Pass von Brandt war, glaube ich, so ein bisschen in den Rücken.
Bisschen in den Rücken, glaube ich, ja. Rafa hätte auch selber schießen können. Also es war eine gute Abschlussposition, ist natürlich mannschaftsdienlich gewesen, den man nochmal querlegen wollte. Ja. Wenn er reingeht, sagen wir alle, genial, dass er den nochmal querlegt und nicht selbst schießt.
Total.
So war es eine vergebene Chance. 54. Minute, langer Ball auf Ore Lobongo, der sich hervorragend durchsetzt im Laufduell. Ich glaube, es war mit Gramberg. Sein Tempo, der voll ausspielt, auch nicht zu Boden geht bei Körperkontakt, sondern stabil bleibt und dann an Torwart Moritz Onken vorbeigeht. Ja, der Winkel war ein wenig spitz, aber da müssen wir von Orel erwarten, dass er den Ball ins leere Tor schiebt.
Ja, Olaf Blanke hätte ihn auch gemacht und ich vermute, da ist er ja wirklich...
Aber der hätte das Laufduell nicht gewonnen, aber okay. Nee,
der hätte auch auf der anderen Seite aufs Tor geschossen, davon abgesehen. Aber ich vermute... Also Lobongo ist da ja, macht das ja alles perfekt und läuft dann da aufs Tor zu und hat ja schon viele, viele Meter hinter sich, läuft die ganze Zeit auf stramm auf den Gästeblock zu. Vielleicht war er da gedanklich auch schon auf dem Zaun. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war ja eigentlich wie gemalt, die Situation. Dann schießt du direkt vor dem Gästeblock das 1-0. Ja.
Also das muss das 1-0 sein. Minute später, Mats Wackler knapp am langen Pfosten vorbei. Das war jetzt vielleicht noch die geringste Chance, weil er am wenigsten Ballkontrolle hatte, den versucht er so aufs Tor zu spitzeln, der trudelt vorbei. Dafür dann aber 61. Minute wieder ein langer Ball. Diesmal setzt sich Mats Wackler sehr gut durch, legt den Ball auch da mustergültig quer auf Raphael Brandt, der so aus 15, 16 Metern frei zum Abschluss kommt. Und auch der ging Richtung Küstenkanal.
Zum Verzweifeln. Ja, also wirklich, also Chancen über Chancen. Und das sind wirklich, da sind 100% dabei, ne? Da muss irgendwas muss davon reingehen.
Ging er dann aber in der 70. Minute.
Gottlob.
Und da haben wir wieder Drilon Demay mit entscheidenden Füßen im Spiel, so nenne ich es mal. Gute Aktion auf der linken Seite, setzt sich gegen ein bis zwei Gegenspieler durch und hat dann das Auge, den Ball nicht nur quer zu spielen, sondern auch ein wenig zurückzulegen beim Querspielen. Also nicht nur diesen Flachpass direkt vors Tor, den viele spielen, sondern dann das Auge zu haben, ihn ein wenig zurückzuspielen. Am zweiten Pfosten steht Raphael Brandt. Ich weiß nicht, ob er den Ball so richtig perfekt trifft. Ich habe nicht das Gefühl, aber er geht genau in die lange Ecke hinten rein. Also und auch da, Rafa Kanz ja im Derby direkt vor den eigenen Fans zu treffen. Natürlich direkt Richtung Zaun und schöne Bilder.
Das war eigentlich der schwerste von den ganzen. Er sagt selber nachher im Interview, dass er sich selbst gegen den Fuß schießt, gegen den anderen Fuß. Und das war der schwerste, weil er hat im Grunde vier Jeddeloer Spieler vor dem Tor noch stehen, um die der Ball rum muss. Wer weiß, wenn er den Ball richtig getroffen hätte, dann wäre er vielleicht ganz woanders hingegangen, aber dann fällt er genau da hinten rein. Also vorher hätte er zwei wesentlich leichtere Tore schießen können. Und wenn er den jetzt auch nicht macht, dann ist er am Ende auch, ja, der tragische Held, wie sagt man es, wenn das Ding 0-0 oder 0-1 ausgeht, aus VfB-Sicht.
Da hätten wir dann aber Orell und Mats Fackler auch noch mit ins Boot nehmen müssen.
So ist es, genau. Aber er hat die meisten großen Dinger gehabt. Und am Ende geht der Ball rein. Und ich sage jetzt nicht, wofür ich Geld bezahlen muss, aber...
Das ist frech.
Das reicht. Ja gut, also Fußball ist ein Ergebnissport. Wer mehr Tore schießt, gewinnt, verdient. Du musst immer nur ein Tor mehr schießen als der Gegner.
Ja, Henning, dann leg mal los.
Nimm ich mal die große Münze.
Ich leite in der Zeit über das... man wirklich sagen muss, dass der SSV Jedlo dann auch in der Schlussphase nichts mehr wirklich zuzusetzen hatte. Da haben wir dann das Thema, auf der Bank war nichts zum Nachlegen. Der VfB hatte das Spiel im Griff. Jedlo hatte keine klare Torchance mehr. Stattdessen legt nochmal Utuali in der 84. quer auf Lubongo. Auch der schafft es, den Ball völlig frei aus 7-8 Metern nochmal in Richtung Küstenkanal zu schießen. Also gut, dass es hohe Fangnetze gibt in Jedlo.
Aber nochmal, der VfB spielt sich ganz, ganz viele Torchancen raus. Das ist wirklich, wirklich ein gutes Zeichen. Und bislang war die Saison bis vor 2-3 Wochen ja auch so, dass wirklich die Dinge auch reingegangen sind. Was im Augenblick los ist, weiß ich nicht so genau.
Ist das ein Thema?
Total. Ja, natürlich. Da fehlt im Augenblick das Selbstverständnis, die Dinge reinzumachen. Und das ist ja, das hat gar nichts mit Fußball zu tun, das hat was mit Menschen zu tun. Wenn irgendwas die ganze Zeit gelingt und irgendwann gelingt das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, dann fühlt sich das anders an und dann denkst du vielleicht nochmal eine Sekunde länger nach und schon geht's alles dahin. Aber ich glaube, sobald du dann wieder die Dinger machst, dann ist das Thema auch wieder vorbei.
Also können wir dem herbstlichen Geläuf nicht die Schuld geben?
Ich bin kein Fan davon, anderen Dingen als sich selbst die Schuld zu geben. Kann man nicht. Und der Gegner spielt immer auf dem gleichen Rasen und wir haben schon rausgearbeitet, dass ja die Chancen super herausgespielt waren teilweise. Von daher kann der Boden nicht so unangenehm gewesen sein. Nein, du siehst es auch an Mats Fackler, der jetzt erneut nicht getroffen hat. Wir haben eben mal geguckt, letztes Tor war in Flensburg, also 3 Spiele torlos. Das wirkt bei ihm jetzt wenig, weil er vorher wie am Fließband getroffen hat. Letztlich ist das immer noch eine gute Quote, aber es fällt im Augenblick auf, dass diese Zeit von den Spielen mit 5-6 Toren am laufenden Band, dass die erstmal vorbei ist, ja. Aber der VfB spielt dann auch seit Wochen mal wieder zu Null. Und dann reicht es eben auch.
So. Ganz wichtig. Haben auch, glaube ich, alle Beteiligten danach betont, dass dieses Gefühl, auch mal wieder zu Null gespielt zu haben, schon wichtig ist. Ja, also wir müssen wirklich sagen, es gibt nicht viel mehr über die Schlussphase zu sagen, als dass Jedlo ist nicht mehr gefährlich nach vorne gekommen. Es gab auch keine Druckphase oder Schlussoffensive. Das war dann schon recht souverän nach Hause gebracht. Wir wollen mal hören. Ja.
Eine Sache noch dazu?
Ja, klar. Henning, immer. Du darfst hier immer sprechen.
Sehr gerne. Nein, ich finde, du sagst zur Schlussphase nichts mehr zu sagen, hast du recht. Ich finde aber nach Schlusspfiff, also wenn man sich anguckt, wie die Mannschaft des VfB Oldenburg den Sieg feiert, die feiern ja immer, das sind junge Männer, die haben Bock, wenn sie das Spiel gewonnen haben, dann feiern sie eben, das ist ja ganz normal. Aber das war schon besonders vor dem Block da. Man muss ja auch sagen, von den 2000 Zuschauern im ausverkauften Stadion waren, ich schätze mal, 1400 Oldenburger, was willst du sagen?
Über so in der Richtung.
Über den Daumen, ne? Genau. Das war wirklich ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Tabelle, im direkten Duell mit einem Konkurrenten, in diesem Nachbarschaftsduell, wie man es auch immer nennen will. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, wenn im Sommer es um irgendwas geht für den VfB Oldenburg, dann werden wir uns an dieses Spiel erinnern, was ja dann letztlich von den Toren her sehr, sehr knapp nur gewonnen worden ist. Und das hat man der Mannschaft angemerkt. Und selbst die Auswechselspieler wie Steven Mensah sind da wirklich also ganz, ganz oben am Feierlevel. Moses Odoali, wir haben schon öfter darüber gesprochen, der gar nicht so ein Feierbeast offenkundig ist, der strahlt da über beide Backen. Der Einzige, der nur so ein bisschen lächelt, ist Julian Boccaccio, gut, weil er nicht gespielt hat, ist aber mit drauf und freut sich. Und das fand ich bemerkenswert. Das war noch ein Tick mehr Jubel als nach irgendeinem Sieg gegen, was weiß ich, Eintracht Norderstedt.
Ja, dazu passend wollte ich die beiden Zitate eigentlich ein bisschen später bringen, aber wie wichtig dieser Sieg war, machen so 2 Aussagen von Leon Deichmann und Rafa Brandt auch deutlich. Leon hat gesagt, direkt nach dem Abpfiff, ich glaube, unsere Ansprüche sind etwas gestiegen nach den letzten beiden Unentschieden, wo wir 4 Punkte verloren haben. Das war heute ein ganz wichtiger Sieg, um nicht in einen Negativ-Flow zu kommen. Das ist ja so ein bisschen das, was du gesagt hast. 2 Unentschieden vorher, wenn du dann in Jedlo nicht gewinnst, dann arbeitet es ein bisschen in den Köpfen.
Absolut, dann hast du 3 Spiele ohne Sieg. Jetzt hast du ein weiteres Spiel ohne Niederlage. Jetzt fühlen sich die Unentschieden auch schon nicht mehr so ganz schlecht an. Aber er sagt das Wort Ansprüche. Und das finde ich nach 17 Spielen, die jetzt gespielt sind, es ist jetzt die Hälfte der Spiele vorbei, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Anspruch war vor der Saison, zumindest offiziell nicht, Meister werden, aufsteigen. Das hat man sich sicherlich gewünscht. Dario wird auch und auch Sebastian Schachten werden gewusst haben, was diese Mannschaft kann. Aber auch wir alle haben gesagt, der VfB gehört zu den guten Mannschaften, aber für ganz nach oben. Nach 17 Spielen, ich gucke schon mal auf die Tabelle, nach 41 Punkten, wir rechnen das hoch, dann sind es am Ende der Saison 82 Punkte. Ich weiß nicht, ob es das in der Regionalliga Nord schon mal gegeben hat.
Glaubst du, die würden reichen?
Ist ein anderer Punkt, dass der VfB da oben nicht alleine ist, sondern 3 oder 4 Mannschaften regelmäßig punkten. Also jetzt mal ehrlich, wenn 82 Punkte nicht zur Meisterschaft reichen,
das wäre brutal.
Dann muss aber derjenige, der dann Erster wird, der hat dann wirklich die Saison seines Lebens gespielt. Aber auch wir können ja mal überlegen, wann erinnern wir uns, dass der VfB Oldenburg nach 17 Spielen 41 Punkte hatte. Und nicht nur das, ich habe es gerade hier vor mir nochmal aufgerufen, 22 Gegentore, das ist für 17 Spiele auch solide, muss man sagen, aber vor allem 51 Tore. Ich bin Theologe und kein Mathematiker, aber 51 durch 17, da komme ich ungefähr bei 3,0 raus. Das heißt so plus minus. Das heißt, der VfB stieß im Schnitt 3 Tore pro Spiel. Auch das weiß ich nicht, ob es das schon mal beim VfB gegeben hat. Also das finde ich sensationell. Und da der VfB auch noch ein Spiel weniger hat als alle anderen da oben. Meppen hat 2 Tore mehr geschossen, hat aber im Schnitt prozentual weniger Tore geschossen als der VfB. Der VfB hat also den besten Sturm.
Ich bin begeistert von deinen Rechenkünsten, wie du hier...
Ja, also es fließt heute mit dem ersten Kaffee.
Aufdribbelst.
Genau, wo ich ja hin will mit diesem ganzen Gerede ist, nach so einer von den Zahlen her starken Hinrunde, das St. Pauli-Spiel fehlt noch, aber den ersten 17 Spielen, Anspruch, sagt Leon Deichmann, jetzt muss der Anspruch sein, Meister werden, aufsteigen, dritte Liga. Das muss der Anspruch sein. Gar nichts anderes geht. Und davon betrachtet, finde ich auch, wenn man sich die erste Halbzeit in Jeddelo anguckt und die beiden Spiele davor in Bremen und zu Hause gegen den Bremer SV, muss man sagen, das war dann auch insgesamt zu wenig für diese Ansprüche. Und jetzt bin ich gespannt, was Dario Fossi daraus macht.
Wenn du den Trainer schon ansprichst, wobei, nee, ich habe gerade 2 Zitate angekündigt, dann bringe ich das zweite auch nochmal eben passend dazu. Rafa Brandt direkt nach Abpfiff. Wir haben vor Beginn gerade noch mitbekommen, dass Meppen nur unentschieden gespielt hat gegen Kickers Emden. Das hat uns natürlich zusätzlich gepusht. Damit ist der Fokus und die Ernsthaftigkeit noch um ein paar Prozent mehr hochgegangen. Ich weiß nicht, ob der Trainer das so gerne hört, dass ein anderes Ergebnis dafür sorgt, dass der Fokus noch ein bisschen höher wird. Aber
das heißt, der Fokus war vorher nicht ganz oben, sagt er.
Aber es zeigt ja nur, dass die Jungs wirklich mit dem Kopf volle Meisterrennen sind und dass wir uns auf eine schöne zweite Saisonhälfte freuen können.
Absolut. Und es zeigt auch das, was wir immer wieder sagen. Emotionalität ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das sind Menschen. Und was er da gesagt hat, ist genau richtig. Wir haben es jetzt ein bisschen augenzwinkernd betrachtet. Das ist genau richtig. Das pusht dich natürlich nochmal. Meppen hat die sogar fast verloren. Die haben jetzt zum wiederholten Male ganz kurz vor Schluss erst den Ausgleich geschossen. Von daher glaube ich das absolut, dass das was macht mit der Mannschaft. Und zumindest die zweite Halbzeit hat es dann ja auch gezeigt.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Wir hören mal, was der Trainer...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc
zum Spiel gesagt hat.
Moin in die Runde und danke für die Glückwünsche. Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, dass wir unbedingt hier die Punkte mitnehmen wollen und aufgrund der zweiten Halbzeit finde ich, dass es hoch verdient ist, dass du hier nicht einfach herkommst und das Spiel gewinnst. Haben wir in der ersten Halbzeit gesehen. Wir haben es heute etwas ruhiger angehen lassen, weil wir einfach schauen wollten, was Jeddelo uns anbietet. Es war sehr ausgeglichen in der ersten Halbzeit, auch wenn ich finde, dass von den Chancen her Jeddelo 1-2 Dinge hatte, wo man vielleicht auch eins kriegen hätte können, aber wir haben es dann schlussendlich gut verteidigt. Wir haben uns dann noch in der zweiten Halbzeit gesammelt, haben geguckt, was wir besser machen können und wie wir dann aus der zweiten Halbzeit rauskommen. Da hat man schon, glaube ich, gesehen, dass das dann so ein bisschen so die Spur wechselt, dass die Dominanz bei uns sehr, sehr groß wird. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch viel zu viele Torchancen, klare Torchancen, wo wir alleine vom Torwart stehen liegen lassen. So hätten wir das Ergebnis schneller auf unsere Seite ziehen können oder auch entscheiden können. Und so bleibt das Spiel immer sehr, sehr spannend. Aber schlussendlich, finde ich, haben wir es dann sehr gut verteidigt. Wir haben heute 0-0 gespielt gegen einen Gegner, der eine wirklich überragende Saison spielt. Hut ab. Das ist ein 4-Rennen. Und es ist schön zu sehen, dass so eine Entwicklung hier vonstatten gegangen ist. Aber uns ist das auch nicht schlecht. Und wir geben Gas und wünschen euch weiterhin viel, viel Erfolg. Dankeschön.
Ja, ihr merkt, die PK in Jedlo ist standesgemäß zwischen Schnitte, Kartoffelsalat und Bier aufgenommen worden.
Was hattest du alles da, oder was?
Ich habe auch mal angetestet.
Ah, das Schnitzel zumindest.
Ja, ich glaube, das fasst das Spiel ganz gut zusammen. Ich musste, oder wir mussten gerade am Ende ein bisschen schmunzeln, wie Dario sagt, Glückwunsch für die hervorragende Entwicklung in Jedlo. Nachsatz, aber unsere ist auch nicht schlecht.
Genau, unsere ist auch nicht schlecht. Ja, und das Bemerkenswerte ist ja, was er zur ersten Halbzeit sagt. Also, wir wollten mal gucken, was Jedlo so kann. Wir haben die so ein bisschen kommen lassen. Sind jetzt meine Worte.
Ja, ist das, das ist ein anderer Ansatz. Ist das?
Ist neu auf jeden Fall.
Ich meine, wer gewinnt, hat recht. Oh.
Ah, Helling. So, du siehst es selber, okay.
Ist ein Ansatz, den der VfB selten wählt. Darüber denke ich gerade nach. Dieses sich mal komplett anpassen und verändern, ist eher gar nicht so Darios Sache, finde ich.
Ja, und die Frage ist ja, hat das tatsächlich den Gegner überrascht? Es ist ja nicht so, dass das Jedlo jetzt vor Probleme gestellt hätte, ne? Nee. Und Dario sagte selber, eine PK, zwei Situationen mindestens gibt's, wo du auf jeden Fall ein Tor fangen kannst. Klar, es sind nicht alle Chancen zu vermeiden, zu verteidigen. Spielglück gehört immer dazu. Aber die Frage zu stellen, ob das aufgegangen ist, das ist, glaube ich, in Ordnung. Also ich sehe zumindest nicht, dass es den VfB in einen Vorteil gebracht hat in dem Spiel.
Zur Feier dieses Nachbarschaftsduell-Tages haben wir heute auch nochmal die Stimme von Björn Lindemann mitgebracht.
Erstmal moin in der Runde. Glückwunsch an Dario und sein Team zum Sieg. Am Ende muss man wirklich sagen, es ist verdient gewesen auch aufgrund der zweiten Halbzeit. Ich will ja nicht rumjammern, klar, ein bisschen ersatzgeschwächten Kader heute. Ich glaube aber trotzdem haben die Jungs in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, sehr guten Fußball gespielt. Chancen erarbeitet, wo ich aber immer noch sage, dass das letzte bisschen gefehlt hat, um diese Geiligkeit zu haben, ein Tor zu schießen, hätten wir auch Führung gehen können. Ja, haben uns natürlich was in der Halbzeit vorgenommen, aber wie es im Fußball manchmal so ist, weil da hat der VfB sehr, sehr gut gemacht, da wirklich klare Torchancen gehabt. Bei uns kam nicht mehr so viel rüber. Dann tut es natürlich weh, dass du nicht nochmal nachlegen kannst, um vielleicht nochmal Offensivpower reinzubringen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben bislang eine gute Runde gespielt. Ich glaube, wir spielen ganz vernünftigen Fußball. Die Jungs pushen sich immer sehr, sehr gut gegenseitig. Und wie gesagt, wir werden nächste Woche wieder angreifen. Da kommen ein paar Jungs wieder zurück, wird der Kader wieder größer sein. Und dann werden wir natürlich versuchen, den nächsten Dreier einzufahren, damit wir die 40-Punkte-Marke knacken. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke.
Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Samstagabend, 18 Uhr, Heimspiel Eintracht Norderstedt. Tabellen 17. viertletzter Platz. Henning, Pflichtaufgabe.
Ja, braucht man nicht drum herum reden. Norderstedt hat jetzt nach Langen mal wieder ein Spiel gewonnen, letztes Wochenende. Ansonsten vorher sehr erfolglos gewesen.
1-0 gegen Altona.
Danke. Also steckt unten drin. Der VfB hat in der Hinrunde am zweiten Spieltag seinen ersten Sieg in Norderstedt eingefahren. Nach der Auftaktniederlage gegen Jedlo 2, da ging quasi diese Saison erst so richtig los. Das ist ein Spiel, was der VfB Oldenburg zu Hause deutlich gewinnen muss. Ja.
Ich glaube auch, die Favoritenrolle ist da deutlich vergeben. Wir können noch mal gucken, vor diesem 1-0 gegen Altona hat Norderstedt mit 2-3 gegen HSC Hannover verloren, 0-3 gegen Weiche Flensburg verloren, ein 3-3 bei Blau-Weiß-Lohne erkämpft. Ich meine aus Erinnerung, dass sie da 3-0 zurücklagen. Das war das erste Spiel von Christian Neithardt als neuer Trainer nach Uwe Mörle.
In Lohne, genau, ja.
Und dann auch 0-3 gegen den Bremer SV verloren. Also das sind schon Ergebnisse, die dafür sprechen, dass der VfB, und wenn man das auf den Vierkampf bezieht, natürlich so ein Spiel gewinnen muss.
Und zwischendrin gab es noch ein Landespokalspiel gegen den FC Türkei. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Liga der FC Türkei spielt, aber das hat Norderstedt nur 3-2 gewonnen. Also gegen einen wirklich tiefen Amateurverein. Das war auch offenkundig keine Glanzleistung. Ich kenne nur das Ergebnis, aber es klingt jetzt auch nicht nach Feuerwerk.
Ich wollte sagen, vielleicht gab es die große Rotation. Ja, Belastungssteuerung.
Okay, dann nehme ich alles zurück. Wer weiß. Ja, und das ist, die Ergebnisse sprechen für sich. Das sind 3 Punkte, wenn du Meister werden willst, musst du die holen.
Oh, Henning. Ach komm. Also heute wird's teuer, du. Aber gut, was wir erwarten, ist, glaube ich, wieder dann einen aktiveren, dominanteren VfB, der mehr Ballbesitz hat. Deswegen sage ich schon mal voraus, Startelf Julian Boccaccio.
Wollte es gerade sagen, ja. Also würde mich wundern, wenn nicht.
Wer geht halt raus?
Genau, da will ich hin. Es ist halt immer so schwierig.
Ich glaube nicht, dass Trilon rausgeht.
Gibt zumindest von der Leistung her keine Veranlassung dafür. Und das ist ja der Punkt. Also wen sollst du rausnehmen? Es fällt ja keiner ab. Ja, die Mannschaft ist ja wirklich, wirklich gut aufgestellt. Ich habe mich die letzten Wochen öfter gewundert über die Aufstellung, die Dario gemacht hat, weil er so viel getauscht hat und auch zwischen Achtern und Sechsern mal gewechselt hat. Und ich tue mich jetzt schwer, eine Prognose zu machen. Also einer wird rausgehen.
Ich persönlich gehe davon aus, dass Taritas diesmal wieder rausgeht und Boccaccio reingeht. Aber schauen wir mal, ne?
Schauen wir mal. Und Taritas ist auch so einer diese Saison, der nicht an die Leistung der letzten Rückrunde rankommt bis jetzt, der sich aber deutlich gefangen hat und gut dabei ist, der dann mal ein schwaches Spiel macht, der dann aber auf einmal im nächsten Spiel wieder von Anfang an spielt. Also wir sehen immer die Trainingseindrücke nicht, aber von außen betrachtet ist es immer überraschend. Deswegen gehe ich wie du davon aus, dass Julian Boccaccio von Beginn an spielen wird. Aber ob es dann Taritas ist, ich werde dich hier am Tisch dran erinnern und dann wirst du wahrscheinlich recht gehabt haben.
Ich bin gespannt. Henning, bevor wir gleich zu unserem kleinen Schlussblock kommen, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen. Die zweite Ausgabe unseres Magazins Tatort Nordwesten ist im Handel erhältlich. Reporter haben monatelang recherchiert, unter anderem zu den Themen Reichsbürger im Nordwesten, Kokainhandel auf der Nordsee und illegaler Schwarzmarkt für Haartransplantation. Erhältlich ist Tatort Nordwesten im ausgewählten Einzelhandel unserer Region, in den NWZ-Geschäftsstellen, über den Nordwest-Shop sowie als digitales Magazin über das Nordwest-E-Paper.
Ich wollte gerne noch mal eine Sache zum kommenden Spieltag sagen. Denn Raphael Brandt, das im Interview gesagt hat, dass es einen Push gegeben hat, vorher zu wissen, dass Meppen nicht gewonnen hat. Und nächsten Spieltag ist es auch so. Drochter ist im Spiel schon Freitagabend in Emden.
Schwierige Aufgabe, wie wir gesehen haben.
So ist es. Und Meppen spielt am Sonnabend schon vor dem VfB Oldenburg in Lübeck auf der Lohmühle. Also beide Spiele sind vorher durch.
Knackiger Spieltag.
Und vom Papier her haben die beiden auch die schwereren Gegner als der VfB, der dann auch noch zu Hause spielt. Also es ist schon die Chance da, nach dem Spieltag wieder auf Platz 1 zu stehen, trotz eines Spiels weniger.
Gehe ich richtig der Annahme, du hast jetzt den SV Meppen und die SV Drochtersen Assel zu Rate gezogen, dass du den SSV Jeddelo nach der Niederlage in Drochtersen und der Niederlage gegen den VfB so ein wenig rausnimmst aus dem Vierkampf?
Gesetz des Falles, dass der VfB Oldenburg sein Nachholspiel gegen St. Pauli 2 gewinnt.
Das dann, übrigens noch im Dezember stattfinden soll, es ist nach wie vor nicht terminiert.
Dann lägen zwischen dem dann Tabellenführer VfB Oldenburg und dem dann vierten oder fünften, Phoenix ist auch noch da, SSV Jeddelo schon einige Punkte. Die Niederlage jetzt am Wochenende für Jeddelo hat schon erstmal dafür gesorgt, dass sie ein bisschen raus sind. Davor das direkte Duell gegen Drochtersen verloren, dann das direkte Duell gegen den VfB verloren. Das sind schon zwei herbe Niederlagen, wenn man vom Aufstiegsrennen sprechen möchte.
Ja.
Drochtersen hat jetzt von den vier da oben deutlich die schlechtesten Karten. Er spielt allerdings nächstes Wochenende am Sonntag bei Altona 93. Die anderen haben schwere Gegner, kann also auch ein Spieltag sein, wo du mit dem Sieg direkt wieder dran bist.
Ja,
ja, wir hatten uns darauf geeinigt, dass es ein Vierkampf ist. Ich bleibe dabei, aber wir sind uns auch die ganze Zeit einig und das ist auch bestätigt worden dieses Wochenende, dass von den Vieren natürlich der SSV Jeddelo 2 der Außenseiter ist und das bleiben sie auch.
Er ist der etwas klarere Außenseiter die letzten zwei Spieltage geworden.
Ja.
Henning, der VfB hat einen neuen Geschäftsführer. Da sprechen wir gerade nochmal zum Schluss ein wenig drüber. Thorsten Wirwas ist der Name. Und übernimmt zum 1. Januar 2026 zusammen mit Sebastian Schachten, der dann den Bereich Sport verantwortet, die Geschäftsführung beim VfB Oldenburg. Kennst du den Mann? Hast du dich ein wenig mit ihm beschäftigt?
Ich kannte ihn vorher nicht. Wirwas finde ich besser als Wirrwarr, muss ich sagen.
Also, ja, also die Überschrift Wirwas um Wirwas liegt natürlich künftig auf der Hand.
Ja, wir werden nicht die Ersten sein, die das im Kopf haben. Nee, ich kannte den Mann nicht. Liest sich gut seine Vita, kommt aus Gelsenkirchen, hat da bei Schalke 04 was bewegt in der Vergangenheit. Eine Position, die besetzt ist, das macht jetzt erstmal alles Hoffnung, klingt gut. Ich kann zu dem Mann selber aber nichts sagen.
Genau, also viel können wir euch da tatsächlich noch nicht so mit auf den Weg geben. Der VfB spricht von langjähriger Erfahrung im Sportmarketing neben verschiedenen Führungspositionen auf Unternehmens- und Agenturseite. Blickt er zudem auf eine mehr als vierjährige Tätigkeit bei Schalke 04 zurück, wo er das Marketing, Strategie und die Geschäftsentwicklung als Direktor verantwortet.
Ja, was ich dazu sagen kann, ist, dass mir immer wichtig ist, was Sebastian Schachten beim VfB Oldenburg macht,
ja,
der ja auch schon öfter mal die letzten Jahre über sehr deutlich kritisiert worden ist und ich immer nicht müde werde zu betonen, aus meiner Sicht macht Sebastian Schachten einen verdammt guten Job beim VfB und seitdem er da ist, geht viel in die richtige Richtung sportlich. Und wenn er jetzt weiterhin so eingebunden ist, dass er seine Arbeit so fortführen kann, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht für den VfB.
Genau, Sebastian, habe ich ja gerade gesagt, Geschäftsführer Sport sozusagen, ist aber weiterhin auch der Kaderplaner, zumindest ist unser Kenntnisstand nicht anders. Ich glaube auch, dass er quasi die beiden Aufgaben gut miteinander verbinden kann und wird dementsprechend nur noch wichtiger im Verein.
Genau, und das kann uns nur recht sein.
Schöne Schlussworte, Henning. Samstagabend geht ins Marschwegstadion, Heimspiel gegen Norderstedt, die Mannschaft braucht Unterstützung, um weiterhin im Vierkampf vorne dabei zu sein.
So ist es. Zieht euch warm an und kommt alle her.
Zieht euch sehr warm an. Es war richtig ungemütlich in Jedlo. Aber komm, das Thema lassen wir jetzt. Henning, schön, dass du da warst. Wir hören uns. Bis denn. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.